Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiothema. Die große Hintergrundsendung zu Kultur und Politik. Jeden Donnerstag ab 20 Uhr und feiertags ab 18 Uhr.
Muse, erzähl mir vom Manne, dem Wandlungsreichen, den oft es abtrieb vom Weg, seit Trojas heilige Burg er verheerte. Vieler Menschenstädte sah er und lernte ihr Denken kennen und litt auf dem Meer viele Qualen in seinem Gemüte, trachtend sein Leben zu sichern und seinen Gefährten die Heimkehr.
Mit diesen Worten beginnt das Epos, das unser gesamtes abendländisches Denken beeinflusst hat. Die Odyssee des Homer. Gleich in den ersten 13 Versen nennt der Dichter dreimal das zentrale Wort, Nostos, Heimkehr. Odysseus, der Wandlungsreiche, hat mit List die Stadt Troja zu Fall gebracht. So sind seine Irrfahrten eine Strafe der Götter. Doch neben manch erotischen Abenteuern gilt nach Homer, viele Menschen Städte sah er und lernte ihr Denken kennen. Odysseus ist als Heimatloser damit auch der erste Abenteurer und Kosmopolit der Weltliteratur.
Heimatlosigkeit und Heimat. Eine Verortung.
Als Odysseus nach 10 Jahren Irrfahrt endlich nach Ithaka heimkehrt, muss er sich allerdings demütigen lassen, sich verstellen und schließlich alle Freier, die am Hof um die Hand seiner Frau Penelope anhalten, töten. Kein geringer Preis, der hier gezahlt wird, um Heimat wiederzuerlangen. Und Odysseus ist nicht der Einzige. Es gibt in der Weltliteratur eine ganze Menge von irrenden Heimatlosen. Aeneas, Parsival, Dietrich von Bern am Ende des Nibelungenlieds. Aber ist nicht in den 4 Evangelien Jesus einer, der seine Jünger auffordert, die Heimat, also die angestammte Lebens- und Religionsgemeinschaft zu verlassen, um mit ihm Neuland zu betreten? Anders gefragt, ist vielleicht Heimatlosigkeit ein, wenn auch ambivalenter, Grundmodus des abendländischen Menschen? Und zeigen uns nicht Schriftsteller und Künstler, wie sehr wir alle von der Heimatlosigkeit geprägt sind?
Sagen wir mal so, also das Gegenteil dieser Heimatsutopie oder dieses Heimatsmodus, würde ich mal sagen, ist ja der Modus des Reisens. Also bei Odysseus, er muss halt reisen. Und es gibt offensichtlich Menschen, die ihre Konzentration gewinnen beim Reisen. Also ich spreche jetzt von künstlerischen Menschen, also zum Beispiel Rilke, der nicht länger als 3 Tage an einem Platz sein konnte, ohne dass er säuerlich wurde innerlich, musste halt reisen. Andere Leute wiederum verlieren im Modus des Reisens ihre schöpferische Konzentration. Also ich würde sagen, es gibt sicherlich beide Typen.
Für den Kunstbuchverleger und Sammler zeitgenössischer Kunst, Lothar Schirmer, lassen sich die Begriffe Heimatlosigkeit und Heimat nicht isoliert betrachten. Geschichtlich wird der Begriff von Heimat dann mit Bedeutung aufgeladen, als die Heimatlosigkeit eine größere Gruppe von Menschen betrifft oder betreffen kann. Es ist das Zeitalter der Industrialisierung, als ab dem Ende des 18. Jahrhunderts die Menschen ihren angestammten Boden verließen, um anderswo Arbeit zu finden. Eine erste Definition findet sich im deutschen Wörterbuch von 1877. Heimat ist
das Land oder auch nur der Landstrich, in dem man geboren ist oder bleibenden Aufenthalt hat.
Interessant. Es geht also nicht bloß um den Geburtsort. Theoretisch könnte auch ein Heimatloser, ein Vertriebener, ein Exilant an anderem Ort wieder heimisch werden. Diesen Gedanken hat dann auch in unserer Zeit der Philosoph Bernhard Waldenfels wieder aufgenommen, er, der sich auf vielfältige Weise mit dem Thema des Fremden auseinandergesetzt hat. Für Waldenfels ist Heimat dort,
wo ich im vollen Sinne lebe, als einer, der eingewöhnt ist und nicht nur eingeboren.
Allerdings hat sich im 19. Jahrhundert, jener Epoche, in der die Nationalstaatlichkeit zum Motor außenpolitischer Kontroversen wurde, die Heimat mit dem Staat verbunden, etwa im Wort Heimatstaat. Und auch ein anderer Begriff gewinnt im 19. Jahrhundert an Bedeutung, der Kosmopolit. Er ist einer, der vorgibt, überall zu Hause zu sein. Schon die Aufklärer hielten am Kosmopoliten als Ideal der positiven Heimatlosigkeit fest, aber so richtig an Fahrt gewann er erst durch die schier grenzenlosen Reisemöglichkeiten per Eisenbahn, Dampf- und Luftschiff und durch den Kolonialismus. Auf die Spitze getrieben hat es wohl der Schweizer Avantgarde-Künstler Daniel Spörri, indem er postulierte:
Die Heimatlosigkeit ist meine Heimat.
Spörri zitiert man gern, um positive Heimatlosigkeit, also das Kosmopolitendasein des Avantgarde-Künstlers, hervorzukehren. Spörri selbst wollte mit diesen Worten allerdings auch auf seine eigene tragische Geschichte hinweisen. In seiner Heimat Rumänien hatten 1941 die Faschisten Spörris Vater ermordet. Die Mutter, gebürtige Schweizerin, floh mit den Kindern dann in ihre Heimat, wo der junge Daniel von seinem Onkel adoptiert wurde. Ist also der zeitgenössische Künstler sozusagen zwangsweise zur Heimatlosigkeit verdammt? Lothar Schirmer.
Ganz im Gegenteil, wenn man in die amerikanischen Gegenwartskunst hineinschaut, die wollen alle Amerikaner sein, ja? Die sind ganz stolz, dass sie Amerikaner sind. De facto ist das also vielleicht eher ein deutsches Phänomen oder ein mitteleuropäisches Phänomen mit dieser ganzen Zerrissenheit der mitteleuropäischen Geschichte. Wir haben ja im Prinzip seit 1914 bis 1989 einen mehr oder weniger virulenten oder tatsächlichen Bürgerkrieg geführt gehabt und sind ja also erst 1989 zu irgendeiner Form eines Friedensschlusses gekommen, nach heißen Kriegen, kalten Frieden und so weiter.
Nicht nur die NS-Ideologen haben den Begriff Heimat für ihre Zwecke missbraucht, das geschah schon im Ersten Weltkrieg. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es der Weimarer Republik nicht gelang, ein demokratisch-patriotisches Heimatgefühl für Großteile der Bevölkerung herzustellen. Aus politischen wie auch wirtschaftlichen Gründen. Mitte der 1920er Jahre waren mehr als 100.000 Deutsche auf der Straße, also ohne Heim und Heimat. Der Aktivist Gregor Gock fasste sie in der Liga der Heimatlosen zusammen. Man organisierte Treffen und gab Der Kunde, die erste Zeit- und Streitschrift der Vagabunden, heraus. Diese Zeitschrift enthielt ein Potpourri aus autobiografischen Berichten, Zeichnungen und Gedichten, Liedern und Spottversen, Sozialreportagen und Geschichten sowie Beschwerden und praktischen Tipps für das Überleben auf der Landstraße. Die Beiträge stammten von Vagabunden selbst, etwa das Gedicht »Egal«, von Helmut Klose.
Ist egal, ob ich bei Christen bin, ob unter Heidenkindern, ob unter hohen weißen Herren, ob unter dummen Rindern, ob ich in Seidenbetten liege, ob auf der nackten Erden. Ich bin ein krummer Hund, ein Vagabund, und mehr kann ich nicht werden.
Homeless People. Heimatloses Dasein.
Bis 1933 wuchs die Zahl der Vagabunden auf 450.000 Menschen. Viele von ihnen sind dann Parteigänger der NSDAP geworden und erhielten so eine neue Heimat. Man mag denken, Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Aber wie viele Heimatlose, sprich vagabundierende Obdachlose, gibt es heute? Nach dem letzten Armutsbericht der Bundesregierung sind bei uns rund 330.000 Menschen wohnungslos. Obdachlose muss es in der EU zu Hunderttausenden geben, sonst hätte nicht das EU-Parlament 2011 eine Entschließung zu einer EU-Strategie zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit eingebracht. In den USA sind nach Finanzkrise und Börsencrashes an die 3 Millionen Menschen obdachlos, gelten als homeless. Die deutsche Performance-Künstlerin Birgit Ramsauer hat seit 1997 Art-Homeless-Aktionen in verschiedenen Städten durchgeführt. Straßenkunst und Menschen am Rande der Gesellschaft kommen da in Kontakt, ob in Moskau, Marseille oder Berlin. Am intensivsten hat Ramsauer ihre Arbeit in New York erlebt. Da sind Menschen obdachlos, die alles andere als zum Unterschichtenmilieu zu zählen sind.
Also da war ich so im direkten Kontakt und habe auch richtig gehend die kennengelernt. Und das war eigentlich meine Geschichte, dass ich mich denen quasi auf dieselbe Niveau begeben habe und an deren Geschichten auch gesammelt habe und auch akzeptiert wurde als Künstler. Da habe ich gemerkt, wo meine Urängste liegen. Wenn ich höre, da ist jemand, der ist ein Anwalt, verdient fantastisch und hat halt einfach nur Spielsucht. Und irgendwann liegt er auf der Straße und er kann nichts dagegen machen und er ist hochintelligent, er kapiert genau, was ist, aber er ist einfach draußen. Und er regelt sein Leben genauso intelligent wie vorher, nur er ist eben jetzt homeless. Und so dieses Abrutschen und sich dann wieder versuchen, doch wieder eine neue Idee von, was bin ich? Also Heimat ist für mich auch, was bin ich? Und welche Stärken habe ich? Ich würde sagen, Heimat in sich tragen ist auch eine Art Würde, die man da entwickelt. Und wenn man das schafft, dann kriegt man da wieder eine Stärke, um sich dann auch wieder für die Menschen, die in der Gesellschaft drinnen sind, sichtbar zu machen und eine Art von Respekt zu erarbeiten und dann quasi auch wieder ein Teil der Gesellschaft zu werden.
Die Homeless People, die Obdachlosen, repräsentieren die heutige Liga der Heimatlosen. Doch sind sie nur ein Teil derjenigen, die zu den Verlierern der Globalisierung und des international agierenden Kapitalismus gehören. Da werden Urängste wach, auch bei vielen, denen ähnliche Schicksale bislang erspart geblieben sind. Die Dotcom-Blase von 2000, die globale Finanzkrise von 2008 und die momentane Wirtschaftsschwäche im Euroraum und den USA sind nur Markierungen auf einer Entwicklungsskala, deren Endpunkt wir uns gar nicht ausmalen wollen. Das neoliberale Wirtschaftssystem, das seit den 1970er Jahren Politiker wie Ökonomen gleichermaßen bevorzugt haben und das von jedem Einzelnen hohe Mobilität und Anpassungsfähigkeit einfordert, spielt dabei die Rolle eines Untoten. Von vielen Theoretikern totgesagt, strotzt es nur so vor Kraft. Die Rettung des wirtschaftlich maroden Griechenlands zeigt zudem, dass Entscheidungen nur noch auf höchster Ebene getroffen werden und dass die Politiker bei ihren Entscheidungen oft wirken, als wüssten sie selbst nicht so genau, was sie da tun. Sind wir also alle, ob einfacher Staatsbürger oder Staatsmann, bloß Getriebene der globalisierten Wirtschaft und Politik, mehr oder weniger heimatlose Abenteurer wie Odysseus auf Irrfahrt? Der Münchner Zeithistoriker Andreas Wirsching hat gerade ein Buch herausgebracht. Es trägt den Titel »Der Preis der Freiheit – Geschichte Europas in unserer Zeit«. Wirschings Credo wirkt ambivalent, ja doppelzüngig. Die Krise Europas besteht in seinem Zusammenwachsen.
Sie können praktisch in jedem Jahr in die Zeitungen gucken, in die Medien, da ist immer irgendwo von Krise der europäischen Entwicklung die Rede, mal mehr, mal weniger zugegebenermaßen. Und diese Krise ist gewissermaßen das Gegenbild dessen, was faktisch passiert, dass nämlich funktional dieser Erdteil, wenn man so will, schon immer stärker zusammenwächst. Und erst recht seit 1989, ich habe das ja versucht deutlich zu machen, politisch, wirtschaftlich, rechtlich auch, aber auch mental, würde ich sagen, als Raum, als Erfahrungs- und Handlungsraum, wächst dieser Kontinent zusammen, produziert aber damit gleichzeitig seine Krise, das Gegenbild sozusagen dessen, was passiert. Die Krise ist sozusagen die notwendige Voraussetzung für das Zusammenwachsen.
Dieses Bild ist nicht nur ambivalent, sondern auch neu in der Geschichte. Auf der einen Seite wächst Europa zusammen, bietet vielleicht wirklich das, was man ein überregionales Heimatgefühl nennen könnte. Auf der anderen Seite zeigt sich diese Zusammengehörigkeit in der gemeinsamen Bewältigung von Krisen, wobei auf jede Krisenlösung, falls sie denn stattfindet, eine nächste Krise folgt. Das schafft Ratlosigkeit, ja Orientierungslosigkeit, nicht nur bei den Bürgern, sondern auch bei den Politikern, denn die meisten von ihnen haben sich in ihrer Jugend und während ihres politischen Werdegangs auf ein derartiges Szenario gar nicht vorbereiten können. Dass sich unter diesen Bedingungen wiederum der Wunsch nach Überschaubarkeit, ein durchaus regionales Heimatgefühl ausbildet, scheint auf der Hand zu liegen.
Ich glaube, dass es mit der Europäisierung zu tun hat, aber auch mit dem, was wir Globalisierung nennen. Die Welt ist ja nun wirklich in gewisser Weise klein geworden. The world is flat. Ja. Wir haben sozusagen eine enorme Verdichtung von Kommunikation, auch von Beweglichkeit. Die Räume sind geschrumpft. Aber damit wird eben auch tatsächlich die Unübersichtlichkeit dieser Welt, in der wir leben, höher. Und man kann es zugespitzt sagen, es entsteht so etwas wie Heimatlosigkeit. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so feststellen, dass in dem Maße wie seit den 1980er Jahren dieser Prozess der Globalisierung oder zunächst mal Internationalisierung sich beschleunigt hat, das Bedürfnis nach kleineren Einheiten, wo man sich abgrenzen kann, und Identität heißt ja zunächst mal auch Abgrenzung, dass dieses Bedürfnis wächst. Und da spielt die Region, die eigene Sprache, die eigene Kultur, manchmal auch die eigene Religion oder Konfession eine zunehmend wichtige Rolle. Es ist auch ein neues Heimatgefühl, das knüpft an ältere Heimatkonstruktionen an, aber es ist sicherlich historisch insofern etwas Neues, als es eben unmittelbar mit diesem Globalisierungsprozess zusammenhängt.
Unsicherheitsszenarien. Georg M. Oswalds Roman Unter Feinden.
Im Münchner Stadtteil Westend kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen jugendlichen Migranten und der Polizei. Die Münchner Sicherheitskonferenz soll in Kürze stattfinden. Angeblich gibt es terroristische Anschlagspläne. Die Polizei ist also in höchster Alarmbereitschaft. Polizeipräsident Merz bringt es in jeder Pressekonferenz auf den Punkt. Es geht um die Sicherheit der Stadt. Es geht um die Sicherheit während der bevorstehenden Sicherheitskonferenz. Es geht um den Wert, den das Wort Sicherheit für die meisten Bürger bedeutet. Nach Merz sollte jedem klar sein,
dass nach Anteilen gemessen in München mehr Ausländer leben als in jeder anderen deutschen Stadt. Über 36% der Münchner haben einen Migrationshintergrund. Die weitaus meisten von ihnen sind Türken, Griechen und Menschen arabischer Herkunft. Wie in jeder Großstadt gibt es auch in unserer Stadt soziale und ethnische Konflikte, die an der Oberfläche nicht immer sichtbar sind. Wir bemühen uns, diese Konflikte zu lösen. Dennoch nimmt eine gewisse Verunsicherung zu.
So wie die Verunsicherung, also ein vages Gefühl von Heimatlosigkeit, im Großen durch Europäisierung und Globalisierung stattfindet, so passiert dies auch im Kleinen. Der Münchner Schriftsteller und Jurist Georg M. Oswald hat vor kurzem seinen Roman Unter Feinden herausgebracht und sich dieses Themas angenommen. Die Verunsicherung nimmt auch deswegen zu, weil Europa zum Ziel vieler Immigranten geworden ist, sei es wegen besserer Arbeitsbedingungen, sei es, weil diese Menschen tatsächlich heimatlos geworden sind. Georg M. Oswald hat das in seinem Roman auf kluge Weise dargestellt. Auf der einen Seite kommt es tatsächlich in München zu blutigen Krawallen, auf der anderen Seite steht die Münchner Sicherheitskonferenz auf dem Spiel. Es trifft also das Bedürfnis nach globaler, weltweiter Sicherheit auf Szenarien der Verunsicherung, die sich vor der eigenen Haustür abspielen. Und beides gehört zusammen, wie Oswald ausführt.
Konkret auf den Roman bezogen meint es natürlich, dass wir eine Sicherheitskonferenz in München abhalten. Das tun wir ja auch in der Realität. Und diese Sicherheitskonferenz, die ja die Sicherheit des ganzen Planeten im Auge hat, da kommen Regierungsvertreter aus der ganzen Welt nach München, führt dazu, dass München auch selbst ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat. Es sind dann Hundertschaften von Polizei in der Stadt. Es werden Absperrungen aufgebaut. Es werden die Kanaldeckel versiegelt. Es wird in jeder Form dafür gesorgt, dass dieses Absichern, dieses Territoriums auch sichtbar wird. Das soll auf der einen Seite demonstrieren, hier ist es so sicher, wie nur irgendwas sicher sein kann. Gleichzeitig macht es aber auch augenfällig, dass es offensichtlich eine sehr große Bedrohung geben muss, weil sonst müsste man sich nicht so absichern. Und das ist dieses Paradoxon, dass natürlich jede Form von sich absichern gleichzeitig auch zu Angriffen einlädt, sozusagen.
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird die Sicherheitslage des gesamten Planeten verhandelt. Die Welt wird via Sicherheit zur Weltgemeinschaft, zur globalen Heimat all jener, die um größtmögliche politische Stabilität ringen. Zugleich wird jedem wachen Bürger klar, der die Konferenz verfolgt, wie unsicher diese Welt de facto ist. Und es scheint, dass man diesen Widerspruch aushalten muss. So wie der Historiker Andreas Wirsching von der permanenten Krise sprach, die Europa zusammenbringt, so hat bei Oswald die Angst vor den Immigranten etwas zu tun mit dem globalen Unsicherheitsgefühl. Das heißt auch, Heimat und Heimatlosigkeit sind Begriffe, die miteinander eng verbunden sind. Und dass die Ambivalenz des Heimatbegriffs gerade in Deutschland gut sichtbar wird, hat den Autor Oswald bestärkt, seinen Roman zu schreiben.
Das ist insbesondere in Deutschland hochspannend zu beobachten, wie sich seit der Wiedervereinigung dieser Patriotismus- und Heimatbegriff verändert hat, der eben um keinen Preis wieder aufgeladen werden durfte mit alten, übelriechenden nationalsozialistischen Zusammenhängen oder Kodifikationen, sondern der musste völlig neu aufgeladen werden. Und da war Fußball insbesondere sehr wichtig, weil man eben gesagt hat, das muss ein heiteres, positives Heimatbild sein, das eben auch ideologisch und politisch unbelastet ist. Es ist natürlich trotzdem ein hochideologischer Begriff, der auch sehr modern vermarktet wird. Und jetzt fällt mir gerade ein, zum Beispiel diese Regionalkrimis, die so wahnsinnig erfolgreich sind, die spielen natürlich auch damit. Und in dem Zusammenhang ist immer auch Humor eine große Wichtigkeit, denn der Humor scheint die Versicherung zu sein, dass der Patriotismus nicht ins Gefährliche abkippt oder missverstanden wird als Chauvinismus.
Unheimliche Heimat und erstrebenswerte Heimatlosigkeit.
Krimis mit Regionalkolorit, in denen der Kommissar vom Land zwar etwas langsamer denkt als sein Kollege von der Großstadt, doch deswegen noch lange nicht dümmer ist, haben bei uns seit Ende der 1980er Jahre Konjunktur. Sie sind allerdings die lachenden Erben eines Genres, das Heimat als etwas Dumpfes und Düsteres dargestellt hat.
Die alte Heimat war vor allem eine geborgene Lebensform und der Heimatbegriff hat umfasst wirklich alles, nicht nur eine bestimmte Region, eine bestimmte Architektur, sondern auch alles, was die Leute dort gemacht haben, auch die Werte, auch die Interaktionen, das heißt auch Gebräuche, Sitten, Wirtschaftsformen, das alles zusammen war Heimat. Und diese Lebensform war ja bitte auch nicht immer nur positiv. Es gibt ja nun auch den Begriff der unheimlichen Heimat und es gibt gerade in Österreich eine literarische Tradition der unheimlichen Heimat.
Mit unheimlicher Heimat meint der Autor Ernst Wilhelm Händler das Genre des Anti-Heimat-Romans. Was mit »Die Wolfshaut« von Hans Lebert 1960 begann, im entlegenen Dorf Schweigen, soll durch das Beschwören von Heimatverbundenheit NS-Gräueltaten verschwiegen werden, haben dann Autoren wie Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek zur literarischen Perfektion gebracht. Die unheimliche Heimat ist eine unselige Mixtur aus Verdrängung des Faschismus und des Antisemitismus, aus ruraler Heimatbeschwörung und kitschiger Tourismusidylle. Salonfähig wurde Heimatkitsch und pseudohafte Volksmusik Anfang der 1980er Jahre, als die öffentlich-rechtlichen Sender die Unterhaltungsshow Musikantenstadl zur Primetime ausstrahlten. Elfriede Jelinek hat dieses Schockerlebnis gleich in ihr Opus Magnum, die Kinder der Toten, eingearbeitet.
Also ich habe mir zwar nur eine Sendung angeschaut einmal und die habe ich dann in den Kindern der Toten auch sofort vom Anfang bis zum Schluss verwendet, weil es war das Unglaublichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das war der erste Musikantenstadl nach der deutschen Wiedervereinigung. Ich würde sagen, da ist auch der deutsche Nationalismus wirklich hochgekocht. Naja, es gibt wenig Ventile. Also die Verbrechen, die mich immer besonders interessieren, oder Kriminalromane zeigen sozusagen wie ein Dampfdruckventil diese Gewalttätigkeit der Gesellschaft und solche Sendungen. Und auch, dass die ÖVP zum Beispiel, also die österreichische CDU, mit Volksmusik und Dirndl auf die Alm geht, oder dass ein Bundeskanzler für seine Wiederwahl an einem Brunnen mit klarem Wasser, als ob die Natur von ihm gemacht worden wäre oder auch nur von ihm bewahrt würde, wirbt, finde ich schon bezeichnend. Das ist also ein Wunsch nach Unschuld, aber auch nach Naturhaftigkeit. Und alles, was naturhaft ist, ist Mythos und nimmt den Dingen ihre Geschichte.
Elfriede Jelinek weiß allerdings auch, dass Begriffe wie Heimat, Vaterland und Heimatstaat ihre Geschichte haben und dass diese Begriffe mit einer Sehnsucht zu tun haben, die nicht nur im Nationalsozialismus auf reifen Boden fielen. In ihrer Prosa-Collage »Wolkenheim« hat sie Texte von Fichte, Kleist, Hölderlin, Hegel, Heidegger und Briefauszüge der RAF zu einem Sprachgewebe zusammengefügt, das als Leitmotiv eine als ideal gedachte überregionale Heimat hat.
Reißt man uns aus? Woher kommen wir? Aber wir bleiben hier. Hier sind wir zu Hause. Hätten doch dann die übrigen Europäer sich morden mögen, in allen Meeren und auf allen Inseln und Küsten. In der Mitte von Europa hätte der feste Wall der Deutschen sie verhindert, aneinander zu kommen. Hier wäre Friede geblieben und die Deutschen hätten sich und mit sich zugleich einen Teil der übrigen europäischen Völker in Ruhe und Wohlstand erhalten. Hier sind wir zu Haus.
In Wolkenheim verbindet sich das Zuhausesein, die Heimat, mit einem vagen und vielleicht auch bedrohlichen Europäertum, weil die einen, die Deutschen, den anderen vorausgehen wollen. Auch bei dem von Elfriede Jelinek äußerst geschätzten Autor Thomas Bernhard sind die Heimatbeschimpfungen oft an Formen von Heimatlosigkeit gebunden. In den frühen Romanen gehen Bernhards Geistesmenschen als Heimatlose an der ländlichen Heimat zugrunde. Allerdings entgeht im zuletzt erschienenen Roman »Auslöschung« der Großgrundbesitzer Franz Josef Murau der unheimlichen Heimat, indem er nach Rom flieht. Thomas Bernhard selbst repräsentierte diese Figur. Einerseits ließ er sich im Kärntnerhemd, Lederhose und Gummistiefeln auf seinem Gehöft im oberösterreichischen Ohlsdorf ablichten, andererseits trat er in Maßhemden und Maßschuhen auf Mallorca, in Madrid oder London als Weltmann auf. Für Elfriede Jelinek ist das kein Widerspruch.
Aber das gehört ja dazu, dass man in die Metropolen fährt und sich dort dann in Maßanzügen und Maßhemden und Maßschuhen in Kaffeehäuser setzt und die Leute beobachtet und in schöne Hotels geht und dass man dann aber auch in der kurzen Lederhose am Land halt auch mal den Besen in die Hand nimmt und den Hof kehrt.
Thomas Bernhard setzte dem gängigen Heimatbegriff, dem er äußerst skeptisch gegenüberstand, die Utopie einer erstrebenswerten Heimatlosigkeit entgegen. Anders gesagt, Heimat war für ihn nur so zu ertragen und lebbar, wenn man ihr die Existenzform des Kosmopoliten zur Seite stellte. Ganz deutlich wird dies im Roman »Der Untergeher«. Der Erzähler und die Figur Wertheimer gehen am Klaviervirtuosen Glenn Gould zugrunde, weil sie nicht zielstrebig ihre internationale Karriere verfolgt haben.
Im Gegensatz zu Glenn, der Glenn Gould werden wollte und unter allen Umständen, und der nur noch Horowitz zu missbrauchen, nach Europa kommen musste, um das von ihm wie sonst nichts herbeigesehnte und herbeigewünschte Genie zu sein, sozusagen eine klavieristische Weltverblüffung.
Der Künstler als Kosmopolit, als souveräner Heimatloser, ist für Thomas Bernhard eine Figur, der im Angesicht seiner eigenen Anti-Heimat-Tiraden gerne selbst spielte. Man hat Bernhard einen Übertreibungskünstler genannt. Er selbst war aber zugleich überzeugt von seinem internationalen literarischen Ruhm als Weltverblüffungskünstler.
Heimat als Phantomgefühl. Die Kälte der Heimatlosigkeit.
Ich glaube, dass grundsätzlich Heimat in unserer Zeit nur noch ein Phantomgefühl ist und dass Heimat eigentlich völlig überflüssig ist.
Eine klare, aber auch harte These, die da der Autor Ernst Wilhelm Händler vertritt. Sie gewinnt noch an Schärfe, wenn man sie mit dem Thema Kunst verbindet.
Kunst hat ja eigentlich die Funktion, Möglichkeiten zu zeigen, Wahrnehmungen zu schärfen, das Thema Wahrnehmung überhaupt zu problematisieren. Ich will damit sagen, von der Heimat her, Kunst muss heimatlos sein.
Wenn man Heimat als unheimliche Heimat begreift, also mit Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Chauvinismus, dumpfer Folklore, ja ganz allgemein mit Enge und Engstirnigkeit ihn einsetzt, dann bleibt nur noch der Weg ins Offene. Das ist die positiv besetzte Heimatlosigkeit des modernen Odysseus, des listigen Abenteurers, des Kosmopoliten. Doch auch etwas anderes gilt. Wenn der Autor Ernst Wilhelm Händler von der Positivität der Heimatlosigkeit spricht, dann tut er es im Angesicht der fortschreitenden Globalisierung. Wenn rechtspopulistische Parteien in Europa vom Verlust und von Wiedergewinnung von Heimat sprechen, dann tun sie es ebenfalls im Verweis auf den Globalisierungsprozess.
Als europäisches Phänomen, glaube ich, ist es schon eindeutig, dass dieser Rechtspopulismus, er speise sich aus regionalistischen Wurzeln, wie etwa in Italien, er speise sich aus Ressentiments gegen Einwanderung, wie in den meisten Fällen, er speise sich aus diffusen Ängsten vor sozialer Deklassierung im Zeitalter der Globalisierung, das spielt alles immer eine wichtige Rolle. Also es sind verschiedene Motive, die aber zusammenwirken zu einer neuen politischen Familie, die mehr ist als ein Übergangsphänomen. Das würde ich schon sagen. Und das ist eine Herausforderung für die gegenwärtige Demokratie. Wir werden wahrscheinlich damit leben müssen, auf unabsehbare Zeit.
Kein wirklich positiver Ausblick, den hier Andreas Wirsching bietet. Und aus all diesen Gründen wäre wohl die Heimatlosigkeit dem schlecht beleumdeten Heimatbegriff vorzuziehen, vor allem wenn man an den modernen Kosmopoliten im Businessanzug denkt. Doch der Schriftsteller und Unternehmer Ernst Wilhelm Händler will mit seinem bedingungslosen Plädoyer für die Heimatlosigkeit noch mehr zur Sprache bringen. Heimatlosigkeit ist durch das rapide Zusammenwachsen politischer wie wirtschaftlicher Räume und durch die neuen, schier grenzenlosen Kommunikationsformen eine notwendige und fast natürliche Entwicklung. Und von dieser rasanten Entwicklung wird das beschauliche Heimatgefühl sozusagen fortgespült.
Wenn man jetzt Bayer ist und wenn man jetzt als Bayer Geschäfte macht, das geht mir zum Beispiel auch so. Ich bin relativ oft immer auf der Wiesn, weil ich einfach ein paar gute Geschäftsbekannte habe und die wollen alle auf die Wiesn gehen und das macht man halt dann. Man ist aber deswegen jetzt nicht Bayer, wenn man auf die Wiesn geht. Ich will damit sagen, gewisse Dinge werden da rausgenommen, die eben so einen Lifestyle ausmachen, aber der eigentliche Heimatbegriff, das war ja was anderes. Der eigentliche Heimatbegriff war ja ein Totaler, das war ja eine Totalität. Also das war wirklich eine Lebensform und eine Lebensart. Das auch noch geografisch verankert, relativ wenig mobil, wenig explizite Kommunikation. Diese Möglichkeit gibt es ja gar nicht mehr. Die gibt es auch aus Zeitgründen schon gar nicht mehr. Also auch das mit dem Lifestyle ist jetzt gar nicht so gemeint gewesen von mir, dass das jetzt total negativ ist. Es bleibt einem aber auch gar nichts anderes übrig. Die Zeit ist knapp. Man muss sich überlegen, was man macht. Und Heimat ist Folklore, es ist Lifestyle, es ist immer natürlich auch ein bisschen Geschichte, die persönliche Geschichte, wo man jetzt aufgewachsen ist. Aber mehr ist nicht drin heutzutage. Mehr macht auch gar keinen Sinn, weil mehr wäre dann auch wieder eine Beschränkung, die dann ja auch wieder keiner haben will.
In den Romanen von Ernst Wilhelm Händler werden die Seelenlagen, wie es der Autor nennt, von modernen Menschen verortet, die sich in Zeiten des Neoliberalismus behaupten müssen. Im zuletzt erschienenen Buch »Welt aus Glas« betreiben Jacob und Gillian Armacost eine bedeutende Galerie für Glaskunst mit Sitz in New York. Gillian ist Mitte 20 und bewegt sich in den Vereinigten Staaten wie im geeinten Europa gleichermaßen selbstbewusst und zielsicher. Sie ist ein Global Player, eine moderne Abenteurerin, die existenzielle Form der Angst nicht zu kennen scheint.
Die Menschen hatten Angst, weil sie in der Welt waren. Die Angst war für die anderen die Erfahrung ihres Daseins schlechthin. Sie, Gillian, hatte keine Angst. War sie überhaupt da? Die Zeitlichkeit stellte ein Ordnungsschema dar. Der Tod war ein mächtiger Konkurrent bei der Schaffung von Ordnung. Gillian wollte ihre eigene Ordnung durchsetzen, nicht ein Element der Ordnung eines anderen darstellen.
Als Schriftsteller und Unternehmer schreibt Händler auch kritische Beiträge zur Ökonomie, die sich pauschalen Verurteilungen des Neoliberalismus keineswegs anschließen. Denn man kann es drehen, wie man will. Es zählt das Diktat des Faktischen. Und gerade wir Deutsche sollten uns von einem vielleicht lieb und nach der Wiedervereinigung neu gewonnenen Heimatgefühl verabschieden.
Also unser ganzer Wohlstand funktioniert ja überhaupt nur über die Internationalisierung, über den Export. Und man darf bitte auch eins nicht vergessen, unser Export funktioniert ja nicht so, dass wir hier alles zusammensetzen und dass wir alles fertigen und dass das dann ins Ausland kommt, sondern das ist ja auch nur der berühmte Wirbel im Fluss. Denn die Automobilindustrie besteht ja zum allergrößten Teil aus Teilen von Zulieferern und die kommen jetzt wieder aus dem Ausland. Diese Verankerung irgendwo, die gibt es einfach nicht mehr und das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Und ich denke mal, dass noch relativ harmlos ist, was wir jetzt erleben gegenüber dem, was wir in der Zukunft haben werden. Noch eine viel stärkere Mobilität und ein Aussuchen. Man kann jetzt über den Neoliberalismus ja schimpfen, aber es geht einher einfach mit einer ständigen Erweiterung und Vergrößerung der Möglichkeiten und mit ständig anderen Lebensentwürfen.
Ernst Wilhelm Händler steht mit dieser Ansicht nicht allein da. Der Schriftsteller und Jurist Georg M. Oswald vertritt eine ähnliche Position.
Das ist natürlich klar, dass heute keiner mehr in den westlichen industrialisierten Gesellschaften weit kommt, wenn er versucht, über Heimat, über bestimmte kulturelle Identitäten sich zu definieren. Das wird zwar versucht, aber da stößt man relativ schnell an Grenzen, weil so das eigene Leben nicht mehr funktioniert. Und ich fand immer sehr interessant, wie das im modernen Arbeitsleben eine Rolle spielt und wie das im Zusammenhang mit Geld und unserer Vorstellung von Geld und unserer Vorstellung von Staat funktioniert. man lebt in einer Gesellschaft, in der eigentlich sehr, sehr vieles in Frage steht und in der man auch die Verpflichtung geradezu hat, herauszufinden, was man denn mit sich und aus sich machen will. Das hat ein großes Maß an Freiheit für sich, das hat aber auch ein großes Maß an Unsicherheit für sich. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt man sich dann und muss herausfinden, was das denn eigentlich überhaupt sein soll, ich selbst.
Mit der ständigen Erweiterung von möglichen Lebensentwürfen werden allerdings auch die Konturen eines Ich selbst unschärfer. Wie Händels Figur, der Gillian Armacost, ist der moderne Abenteurer, der Odysseus der Globalisierung, gesichtslos. Was ihn antreibt, ist der Erfolg. Und die Konsequenzen daraus sind nicht gerade berauschend, wie Ernst Wilhelm Händler im Aufsatz »Das Wissen der Ökonomie« festgehalten hat.
Kein absolutes Subjekt ordnet mehr die Dinge. Niemals werden wir im Universum bei uns sein. Auf ewig wird es uns fremd bleiben.
Es ist nur eine Feststellung des Status quo. Heimat war schon ein Begriffsinhalt, das bei sich sein. Ja? Aber das bei sich sein, das ist heute schwierig geworden und das geht ja gar nicht mehr unvermittelt. Wir sind heimatlos, also das kann man nicht wegdiskutieren. Es macht auch gar keinen Sinn, dem jetzt irgendwie da entgegenzutreten. Im Universum sind wir und das Universum ist halt ein Automat. Jeden Moment geht es einen Klick weiter und dann ist man immer im nächsten Klick drinnen. Man ist jetzt zeitlich oder räumlich verortet, aber dieses bei uns sein bedeutet ja auch immer die Möglichkeit, bei sich selbst zu bleiben und das geht jetzt nicht. Das geht aber nicht nur nicht aus trivialen Gründen, aus Zeitgründen, jetzt aus Neoliberalismus oder weil es zu viele Fernsehprogramme gibt. Das geht von der ganzen Entwicklung her nicht. Der Mensch wird halt in gewisser Hinsicht immer mehr zum Anhängsel von etwas anderem. Das heißt nicht, dass der Mensch jetzt gar nichts mehr beeinflusst, aber es gibt alle möglichen Strukturen, die sich ganz gut selber entwickeln. Also eine der Strukturen ist eben zum Beispiel die Wirtschaft, eine andere ist die Technologie und das gibt es dann auch in Kleinformen. Da gibt es ja gar keine Möglichkeit mehr, bei sich zu sein, wenn man da an so einer Großstruktur dranhängt.
Frei nach Stanley Kubrick heißt das Odyssee 2012 im Weltenraum. Der Kosmopolit als Politiker oder Manager ist Teil globaler Systeme, die eben ein Eigenleben haben und von selbst ablaufen. Bereits heute wird der weltweite Hauptanteil des Wertpapierbörsenumsatzes von computergesteuerten Systemen abgewickelt. Noch vor wenigen Jahren war den meisten Menschen der Begriff Ratingagentur ein Fremdwort. Heute bestimmen solche Unternehmen die Bonität ganzer Volkswirtschaften. Aber wer, welches Gesicht, welcher Mensch steht dahinter? Joseph Joe Ackermann kennt bei uns fast jeder. Aber wer sind die Fondsmanager und Investmentbanker, die Controller und die Troubleshooter, die von einem Ort auf diesem Planeten zum anderen chatten? Hier wird dem Einzelnen ganz schön kalt in seiner Heimatlosigkeit. Als Schriftsteller kann man diesem Szenario natürlich einiges abgewinnen. Das ist Stoff für einen gruselig großen Roman.
Ja, ja, was dann natürlich auch wieder erklärt, warum die Heimat der Heimatlosigkeit vorzuziehen ist, weil man die Heimat kennt und sich auskennt in der Heimat und weiß auch, wer neben einem selbst noch dazugehört, während das Böse natürlich immer gerne gesichtslos und überall ist und wenig greifbar. Insofern ist natürlich auch diese Figur des Investmentbankers, der eigentlich eher über den Sphären schwebt und so eine Art böser Geist ist, eine ganz neue und spannende Figur, die wir lange so gar nicht mehr hatten. Also das geht schon fast ins Mythologische, weil eben keiner wirklich sagen kann, wo sitzt da denn der böse Investmentbanker? Irgendwie in London, aber auch in New York und auch eigentlich überall. Und man weiß auch gar nicht, wer so genau dazugehört und was die eigentlich genau machen, wissen wir schon gar nicht. Wir wissen nur, dass sie verantwortlich sind für die Krise. Eines kann man ja sagen, dass das globale Geldsystem und das globale Währungssystem und das globale Handelssystem ja eines nicht ist. Es ist nicht heimatgebunden, es ist an keinen festen Ort gebunden, sondern es ist gerade in der Hinsicht völlig abstrakt.
Elitäre Kosmopoliten versus kulturelle Abenteurer.
Zu dieser Form der abstrakten Heimatlosigkeit gehört aber noch eines. Der Kosmopolit unserer Tage ist kein Mitglied einer aufgeklärten Geisteselite, sondern er ist Teil einer stark international orientierten Ausbildungselite. Wer Ausbildungsprogramme an Privat- oder Exzellenzuniversitäten oder aber in weltweit agierenden Unternehmen absolviert, ist mit von der Partie. Wer nicht, der fällt durch den Rost. Das ist vielleicht etwas überzeichnet, doch viele Bürger spüren heute dieses Unbehagen, fühlen die Kälte einer ökonomisch orientierten Heimatlosigkeit und wenden sich vielleicht rechtspopulistischen Parteien zu, die Heimat als Ort der Revanche anbieten. Dieses Problem sieht auch der Historiker Andreas Wirsching, geht aber einen Schritt weiter.
Ich würde zunächst mal zustimmen, Europa ist in hohem Maße auch ein Elitenprojekt und ist es in seiner Genese auch gewesen. Das kann man, glaube ich, sehr eindeutig festhalten. Es gibt auch da ja eine ganze Reihe empirischer Studien über die Lebensformen europäischer transnational mobiler Eliten, wie das genannt worden ist. Und das ist klar, muss man ja nur zum Flughafen gehen oder sich in ein ICE setzen oder so. Das ist so eine bestimmte Lebensform, die auch uniformiert wird zunehmend. Die Leute tragen die gleiche Kleidung, benutzen die gleichen Smartphones und die gleichen Laptops und so. Also das ist schon in hohem Maße eine elitäre Lebensform, die der europäische Raum auch neu begründet hat. Ich würde trotzdem sagen, wir dürfen nicht übersehen, dass die Mobilität, und zwar die grenzenlose Mobilität oder die Mobilität ohne Grenzkontrollen, Stichwort Schengen-Abkommen, natürlich den 500 Millionen Europäern, die in der EU leben, auch in der Breite zugutekommt. Europa ist ja so etwas geworden wie ein gigantischer Lernort. Da können Sprachen gelernt werden, da können andere Kulturen, auch touristisch, das würde ich gar nicht abwerten wollen, kennengelernt werden. Die ganze Massenkultur spielt da eine wichtige Rolle. Also ich glaube schon, der europäische Raum ist auch ein Raum, den der Durchschnittseuropäer für sich angefangen hat, schon längst zu entdecken. Und das ist teilweise auch sein Lebensraum geworden.
Europa als gigantischer Lernort, als heimatähnlicher Lebensraum. Sind solche Vorstellungen realisierbar oder sind sie bloß Wunschträume, leere Begriffe, so wie das Projekt des Europa der Regionen, das seit längerem einen ausgedehnten Dornröschenschlaf schläft? Vielleicht sollte man die positive Bestimmung von Heimatlosigkeit, den Status des Kosmopoliten neu fassen. Nicht nach einer wie immer gearteten Idealität, wie bei Lessing, Herder oder Kant, sondern ganz konkret. Der englische, in Ghana geborene Philosoph Kwame Anthony Appiah hat den Versuch unternommen, den Kosmopoliten nicht länger als bedingungslosen Weltenbürger zu fassen.
Zum Glück brauchen wir uns für keine der beiden Seiten zu entscheiden. Weder für die Nationalisten, die alle Fremden ausschließen, noch für die hartgesottenen Kosmopoliten, die Freunde und Mitbürger mit eisiger Unparteilichkeit betrachten. Die Position, die es wert ist, verteidigt zu werden, könnte man einen partiellen und parteilichen Kosmopolitismus nennen.
Partiell oder parteilich ist diese Form von Kosmopolitismus deswegen, weil der Einzelne zwar eine offene Weltsicht hat, aber dabei seine Lebensweise nicht gleich über Bord wirft. Man kann es auch so sagen. Der erste unfreiwillige Kosmopolit in der abendländischen Geschichte ist Odysseus. Und er muss sogar morden, um wieder heimatlichen Boden zu erlangen, sprich, um wieder König von Ithaka zu werden. Doch während der 10 Jahre Irrfahrt, der Zeit der Heimatlosigkeit, hat er viele Menschen Städte gesehen und lernte ihr Denken kennen, wie Homer festhält. Der Odysseus, der nach den Irrfahrten wieder den Thron besteigt, ist nicht mehr derselbe wie zuvor. Er hat sich Wissen über die Welt angeeignet. Eine Kosmopolitin unserer Tage ist die Performance-Künstlerin Birgit Ramsauer, denn sie verbringt ihre Zeit teilweise in Deutschland und New York.
Für mich als Europäer, der nach Amerika gegangen ist, finde ich das noch viel wichtiger, dass da praktisch beide Sichten gesehen werden und diese Balance sehr stark immer in der Philosophie, in der Soziologie, in der Wissenschaft und so passiert. Einmal durch das Medium Information. Also ein New Yorker ist super, super informiert. Das ist unglaublich. Also es gibt eigentlich fast keine Momente, wo ein New Yorker sagt, ich weiß nichts, sondern er hat es zumindest schon gehört und es wird offen drüber geredet, es wird diskutiert und wenn man es nicht weiß, dann fragt man nach. Also dieses Gut des Wissens, das dort gehandelt wird, ist meiner Meinung nach eine der Grundlagen für diesen Kosmopoliten, der da herangezogen wird. Und auf der anderen Seite die Freude am Risiko. Und diese Freude, sich immer ständig alles zu hinterfragen, das gehört ja zum Wissen dazu. Sich selbst zu hinterfragen, nie stehen zu bleiben, sich auszutauschen, Grenzen zu überschreiten. Also das ist so ein Prinzip dieser Stadt, das da sehr, sehr gut funktioniert.
Dass man heute nicht um die Welt reisen muss, um die Welt gesehen zu haben, ist eine Binsenweisheit. Vieles an Internet, Google, Facebook mag kritikwürdig sein. TV- oder Radioberichten, den Printmedien muss man auch nicht alles glauben. Doch noch nie war es so einfach, sich über die Welt Wissen anzueignen, sich ein Weltbild zu erarbeiten. Man muss nur wissen wollen, offen sein für das Wissen. Dass aber gerade diese Offenheit bei den neuen, transnational agierenden Eliten verloren geht, ist eigentlich kaum vorstellbar. Doch Birgit Ramsauer hat genau diesen Sachverhalt festgestellt.
Da habe ich zwei Dinge. Provokant. Einmal würde ich sagen, ist der New Yorker ein Weltenbürger. Gleichzeitig ist er aber ein furchtbarer Provinzler, weil er sagt, ich bleibe in New York, hier fühle ich mich wohl und es kommt die Welt sowieso irgendwann mal vorbei. Also, was ich damit sagen will, ist, ein Kosmopolit ist nicht unbedingt einer, der sich auf die Spur setzt und ständig in Bewegung ist. Und das ist eben das, was ich meine unter New Yorker, der ist in seiner Stadt, der kennt sich da aus, der kennt jede U-Bahn, der braucht nicht mal gucken. Deswegen, weil er da so verankert ist, ist er offen für alles. Auf der anderen Seite habe ich jetzt so Leute kennengelernt auf allen möglichen Touren, diese internationalen, gut ausgebildeten Manager, Techniker, die quasi immer von Einsatzort zum anderen Einsatzort durch die Welt geschickt werden. Was ich jetzt da festgestellt habe, ist, dass was eben diese Verankerung, die emotionale ist, die findet da nicht mehr statt, weil sie auch in der Hochschule nicht mehr vorhanden ist. Die werden nur auf Fachwissen ausgebildet, auf Bessersein, auf Exzellenz. Und der Knackpunkt des Tests, wo so ein Mensch steht, das ist meistens das Wochenende, wo er sein Abarbeiten seines Pensums, seine Bewährungszeit vorbei ist. Und diese Menschen sind einfach dann nur noch zu Hause am Computer, weil sie gar keine Kulturtechniken mehr entwickelt haben, um sich in einer fantastischen Stadt wie Bombay, außer über Starbucks oder sonstigen internationalen Läden, die sowieso überall gleich ausschauen, zu orientieren und sich die Qualitäten zu holen, was jetzt eben diese Besonderheit des Standortes ist, wo sie sich gerade befinden. Ja, ich glaube, wenn man andere Kulturen verstehen will, muss man eine eigene Kultur haben, um da einen Bogen herzustellen, um sich dem anderen nicht ausgeliefert zu fühlen. Also man muss eine eigene Sprache haben und eine eigene Sichtweise, um dann dem anderen was entgegenzusetzen und das zu erschließen und einen Dialog herzustellen. Und das ist für mich etwas, was jetzt so in dem Kosmopolitischen eine Heimat ist, die aber jetzt gerade drauf und dran ist, verloren zu gehen.
So wie die Geisteselite von einst mit der heutigen Ausbildungselite herzlich wenig zu tun hat, so steht es auch um die Differenz von Fachwissen und kulturellem Wissen. Vielleicht umfängt einen der eisige Hauch der Heimatlosigkeit deswegen dann, wenn man an international agierende Investmentbanker und Controller denkt, weil man nicht nur nicht weiß, wie sie aussehen, sondern weil man auch nicht weiß, welcher Kultur sie angehören. Birgit Ramsauer hat es wohl auf den Punkt gebracht. Wer eine andere Kultur verstehen will, muss eine eigene Kultur haben. Und die eigene Kultur ist sozusagen die Heimat im Kosmopolitischen. Ganz ähnlich sieht es der Historiker Andreas Wirsching.
Die Kultur spielt da auch eine wichtige Rolle, Brücken zu schlagen zwischen dem abstrakten, zentralen einerseits und dem konkreten. Und die Menschen leben natürlich auch vor allem konkret. Sie wollen auch konkret leben und sich nicht einfach nur mit abstrakten Weltbürgerparolen gewissermaßen zufrieden geben. Also diese Spannung, diese Dialektik, die wird durch Kultur, glaube ich, in hohem Maße geschaffen auch. Ja, da würde ich zustimmen.
Der Künstler als Kosmopolit. Auf Irrfahrt sind wir alle.
Wer hinter all diesen schönen Worten doch bloß ideelle Parolen, luftige Strategien wittert, die sich konkret nicht anwenden lassen und die Differenz zwischen Heimatlosigkeit und Heimat matt übertünchen, dem sei noch ein ganz konkretes Beispiel mit auf den Weg gegeben. Der zur neuen Leipziger Schule gehörende Maler Neo Rauch ist mittlerweile einer der bekanntesten und teuersten Maler weltweit. In seinen Bildern finden sich ganz verschiedene Motive, vom Surrealismus über Popart bis zum sozialistischen Realismus. Manche meinen, Rauchs Bilder seien gehypt, und das von schwerreichen amerikanischen Sammlern. Über solche Gerüchte kann ein Kunstkenner wie Lothar Schirmer nur müde lächeln. Denn was das Geld betrifft, war Kunst immer schon international, kosmopolitisch.
Sagen wir mal, es ist natürlich eine Collage, also aus den verschiedensten Einflüssen. Also da ist sicherlich die Leipziger Spielwarenkultur und Bilderbogen und was es alles gegeben hat im 19. Jahrhundert genauso drin, wie also Max Ernst und die russischen Kollegen aus dem sozialistischen Realismus. Also das, was man eben aus einer anderen Tradition so zusammen sich geholt hat. Aber es ist auch immer ein gewisser Humor da, der das alles verbindet. Ich habe jüngst so eine große Neo-Rauch-Ausstellung gesehen bei Zwirner in New York. Das hatte so einen osteuropäischen Touch, wenn man das so in der 28. Straße West dann sieht, in einer riesigen Fabrikhalle praktisch aufgehängt. Das hat auch so eine literarisch-theatralische Dimension. Man denkt immer an russische Tagebuch- und Memoirenschreiber, also an Leute, die auch unter ihrem Künstlertum ziemlich leiden und zergrübelt sind. Also ein Hauch von Karl May war da drin, ja, würde ich mal sagen. Sächsisch-thüringische Spinnerei, ja? Um es mal landsmannschaftlich auszudrücken.
Wenn Lothar Schirmer landsmannschaftlich über die Bilder Neo Rauchs spricht, dann muss man auch sagen, dass dem gebürtigen Bremer und in München lebenden Kunstkenner die sächsisch-thüringische Spinnerei nicht in die Wiege gelegt worden ist. New York ist Schirmer sicher näher. Das heißt aber auch eines. Jeder Maler, Künstler hat seine Heimat, lebensgeschichtlich, mental und eben auch im Sinn einer Tradition, aus der er schöpft. Ein kosmopolitisches Gemälde oder ein heimatloses Tafelbild würde niemand sehen, niemand kaufen wollen. Ja, man wüsste gar nicht so recht, was darauf abgebildet sein sollte. Jeder Maler, Künstler hat seine Heimat. Aber wenn er sie dann nicht erfinderisch überschreitet, bleibt nur Provinz übrig. Er muss eine Irrfahrt beginnen, die oft lange dauert, um Kosmopolit der eigenen kreativen Kräfte zu werden. Und dann klingelt vielleicht die Kasse des internationalen Kunstmarkts. Genau hier spielt die Kunst der Kultur in die Hände. Wer andere Kulturen verstehen will, muss eine eigene haben. Nur wer Heimat hat, und sei es eine kleine, feine, vage, kann Heimatlosigkeit als Existenzform selbstbewusst wählen. Dass wir allerdings uns alle auf einer Odyssee befinden, von der wir nicht genau wissen, wo sie hinführt und wo sie endet, daran ändert sich nichts.